Ich möchte direkt an dieses Lied mit Gebet anschließen. Ja, Vater im Himmel, ich preise dich, dass du der Gute bist, dass du dich um uns kümmerst, so liebevoll, und dass du bereit warst, diesen unendlich hohen Preis zu bezahlen, der notwendig war, damit du uns vergeben kannst und gerecht bleibst. Danke dafür und hilf du uns bitte jetzt, dein Reden aufzunehmen, zu verstehen. Amen. Ja, danke Armando für die Einführung, wo ich auch gut mitfühlen konnte, wie es einem da gehen kann, wenn man dann draufkommt, das hat ja alles nicht gestimmt, was als Begründungen angegeben worden ist. Und es ist ja so, bei den Menschen ist durchaus immer wieder einmal viel Ungerechtigkeit da. Und im heutigen Abschnitt des Matthäus-Evangeliums geht es um unter anderem um Menschen, die sich total ungerecht behandelt empfunden haben. Und ich bin gespannt, wie es euch geht dabei, und bildet euch im Zuhören, weil wir lesen es jetzt dann bald, schon ein erstes Urteil. War es ungerecht, war es unfair oder war es nicht unfair? Und bin gespannt, weil ich bin nicht sicher, dass wir da einer Meinung sind alle. Aber hören wir uns das einmal an, was der Herr zum Sagen hat. Und weil es Wort Gottes ist, was wir jetzt hören, möchte ich euch bitten, wer kann, aufzustehen. Und wir lesen den heutigen Abschnitt. Das ist Matthäus, eben wie der Armando gesagt hat, 20, 1 bis 16. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in den Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen, und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Danke. Danke. Also wie fällt euer Urteil aus? Ist es unfair, denen gegenüber, die da wirklich 12 Stunden in dieser Hitze dort in Israel zur Zeit der Weinernte, und über Mittag ist es wirklich sehr, sehr heiß, 12 Stunden lang gearbeitet haben, und die anderen in der Abendkühle mitgeholfen haben beim Zusammenrahmen, was noch zu tun war, und die kriegen das Gleiche. War das unfair? Ein Teil der Zuhörer vom Herrn Thomas, bin ich sicher, hat das als unfair empfunden. Weil es ist ja wirklich ungleich. Den zuletzt Eingestellten den 12-fachen Stundenlohn zu zahlen, für noch dazu eine viel leichtere Arbeit. Und wenn man nur den Lohn betrachten würde, wenn es nur um den Lohn ginge, dann müsste man tatsächlich sagen, ja, das ist unfair. Die einen für die leichtere Arbeit den 12-fachen Stundenlohn. Und die Frage stellt sich für uns, ja, warum erzählt denn der Herr dieses Gleichnis überhaupt? Was ist seine Absicht? Und eine Absicht war, glaube ich, sicher, dass die Leute, die zuhören, sich einmal verwundern und das nicht so richtig einordnen können noch. Und wir stellen uns jetzt diese Frage, also wofür dieses Gleichnis? Was will der Herr damit verdeutlichen? Und gleich das vorweg, es geht um eine der wichtigsten Fragen, die ein Mensch haben kann, wenn nicht die wichtigste. Und zwar, wie bekomme ich ewiges Leben? Wie komme ich in das Reich Gottes oder wie werde ich gerettet? Das sind alles Ausdrücke für das Gleiche. Wie werde ich gerettet? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und letzten Sonntag hat der Hans in seiner Predigt genau diese Frage beleuchtet, indem er über die Begebenheit berichtet hat, wo der Herr Jesus das gefragt wird: Wie bekomme ich ewiges Leben? Und zwar ist es ein reicher Jüngling, der da zum Herrn kommt und ihn fragt: Guter Meister, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben, um das ewige Leben zu erlangen? Ich hoffe, wir erinnern uns alle noch sehr gut dran. Der Herr zeigt dem den Weg und grob zusammengefasst: Sieh ein, dass du wirklich ein Sünder bist und kehr um und folge mir nach. Und leider tut der Jüngling beides nicht. Er geht weg und anschließend spricht der Herr mit den Jüngern über das, was da jetzt geschehen ist und so. Und in diesem Gespräch erkennen die Jünger, dass kein Mensch so gut ist, dass er von sich aus in den Himmel kommen kann. Und so wie sie es sehen, unterscheiden sie das von sich aus ja da noch gar nicht oder von Gott aus zu diesem Zeitpunkt. Es gibt keine Chance. Das, was der Herr vorlegt, erfüllt kein Mensch. Und daher fragen sie total schockiert: Ja, wer kann denn dann überhaupt errettet werden? Und der Herr antwortet: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich bin nicht sicher, dass die Folie da jetzt passt. Es ist leider so, dass ich das nicht sehe. Aha. Ja, okay. Der Herr sagt: Da. Bei Gott ist es unmöglich, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und auf das hin fragt der Petrus dann. Oder auf die ganze Begebenheit, auf das ganze Geschehen hin vielleicht. Weil der Jüngling, das war ja offensichtlich, der folgt nicht nach. Und die Jünger haben auch wirklich viel zurückgelassen und sind nachgefolgt dem Herrn. Und darum fragt der Petrus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und der Herr antwortet an alle Jünger gewandt, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Jesus sagt also, ihr werdet großen Gewinn davon haben, dass ihr so viel verlassen habt und mir noch gefolgt seid und noch folgt. Großen Lohn. Aber vor allem, ihr werdet ein Erbe haben. Und das unterscheidet der Herr da. Ihr werdet das ewige Leben als Erbe, als Geschenk bekommen. Unverdienbar. Nicht als Lohn, den man verdient hätte. Aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Nur ganz nebenbei, das Viele ist mir wieder neu aufgefallen, das ist eigentlich schon ziemlich schlimm. Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Vor allem, wenn wir dann sehen, was das Letzte Sein auch bedeuten kann. Was meint jetzt Jesus mit diesem Satz? Viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Um genau das zu erklären, erzählt er das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Also das war jetzt vielleicht eine weite Anreise, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir den Zusammenhang verstehen. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg nimmt der Herr, um genau einen Sachverhalt zu verdeutlichen. Und zwar, was diese Aussage von ihm bedeutet, viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Jetzt muss ich mich ein bisschen bei den Folien orientieren. Kannst du mir das bitte da aufblenden? Ja, das sieht man am letzten Satz nach dem Gleichnis. Matthäus 20, 16, also dieses Gleichnis, schließt ab, so werden die Erste Letzte, erst die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, das umtrat noch dazu, aber so. Und begonnen hat es eben, auch mit dieser Aussage. Das heißt, der Herr sagt es und dann bringt er das Gleichnis und dann sagt er, genau so wird es sein. Und also man sieht da die Klammer vor und nach dem Gleichnis. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was das Gleichnis jetzt genau bedeutet. Weil bis jetzt wissen wir nur, warum es der Herr erzählt. Aber natürlich wollen wir wissen, was es bedeutet, was er sagen will. Den Jüngern und den Zuhörern und damit auch uns. Und dazu schauen wir uns jetzt an, was der Herr sagt in dem Gleichnis. Ich lese das jetzt nicht alles vor, sondern nur einzelne Ausschnitte daraus. Wer mag, kann auf den, also im Bibeltext mitschauen bei ihm. Eine Beobachtung, der Hausherr persönlich geht aus. Das ist für jemanden wie ihn an sich überhaupt sicher nicht notwendig. Der geht aus und stellt Tagelöhner ein. Und zwar so richtig in der Früh, 6 Uhr in der Früh, das heißt Tagwache, noch viel früher. Und fragt die Arbeiter, die zu diesem frühen Zeitpunkt, der an sich der normale ist, dass man sich einfindet an dem Platz, wo man als Tagelöhner sagt, ich stehe zur Verfügung. Das war normal, dass man da in der Früh steht, bevor die Arbeit wo angeht. Und er spricht mit denen und vielleicht haben sie ein bisschen verhandelt oder so, weiß nicht. Jedenfalls vereinbaren sie einen Denar und das ist höchstwahrscheinlich ein großzügiger Lohn für einen Tagelöhner. Ein römischer Soldat, ein Legionär hat das verdient und also es könnte gut sein, dass das wirklich ein großzügiger Lohn war. Jedenfalls haben sie sich geeinigt. Und der Hausherr geht, wie wir sehen, mehrere Male aus. Und das ist schon erstaunlich. Also er geht morgens früh aus, circa 6 Uhr, dann vormittags 9 Uhr, das ist die dritte Stunde, dann mittags, 3 Uhr nachmittags. Und jetzt wird es wirklich interessant. Es ist wirklich überraschend, dass er mehrere Male, dass er überhaupt um 9 nochmal kommt, um 12, um 3. Aber wirklich erstaunlich ist, dass er um 5 am Abend nochmal hingeht und Arbeiter ruft. Und wir haben eh vorher gelesen, denen ist es schon richtig schlecht gegangen, denen, weil wenn ein Tagelöhner nichts an dem Tag verdient hat, hat es wahrscheinlich nichts zum Essen gegeben für ihn und seine Familie. Wir sehen das, wie der Herr im Alten Testament sehr streng anordnet, dass ein Tagelöhner den Lohn am Abend kriegen muss. Ja, also das ist wirklich erstaunlich, dass er da ausgeht. Eine kleine Beobachtung nehmen wir noch mit. Mit den Ersten macht er den Lohn aus. Mit allen Weiteren wird kein Lohn vereinbart. Er sagt nur, ich werde nicht unfair zu euch sein. Und sie verlassen sich auf ihn. Rein jetzt in der Situation, wo die Zuhörer sind, sagen sie sich, naja, das verwundert mich auch nicht, dass sie dich auf das einlassen, weil sonst hätten sie einmal gar nichts für diesen Tag. So ist es, dass die einfach im Vertrauen auf den Weinbergbesitzer da gehen. Beim Auszahlen vom Lohn kommt jetzt eine große Überraschung. Und zwar, die Leute der 11. Stunde bekommen auch alle einen ganzen Denar. Wir haben das schon so oft gehört und wissen, ja, das ist klar, die kriegen das alle. Das war aber wirklich was Erstaunliches. Ein Weinbergbesitzer, der so freigebig ist. Und ja, wie wir sehen, führt sie ja gleich zu einer Diskussion. Das ist unfair. Weil was würde man erwarten? Die Leute, die um die 11. Stunde kommen, das heißt, die arbeiten nur maximal ein Zwölftel des Tages, kriegen maximal ein Zwölftel des Lohns. Na, sie kriegen auch einen gesamten Tageslohn. Kurz nur für uns zum Reflektieren. Bei uns auf der Erde in einer Firma geht es nicht so, außer die Firma ist unendlich reich und kann immer den 12 Wochen Lohn zahlen, den Leuten sozusagen. Aber es weist schon auf eines hin. Wir sehen das auch später. Der Weinbergbesitzer, der ist reich. Er hat die Mittel, jedem Gerufenen großzügig geben zu können. Unabhängig von deren Arbeitsbeitrag. Sondern er zahlt nach dem, was der Gerufene braucht. Das, was der Hausherr da verteilt, wird nicht durch die Arbeiter erwirtschaftet, sondern der Hausherr gibt es aus seinem Reichtum. Und da möchte ich erinnern wieder, was ich ganz am Anfang im Gebet gesagt habe. Dass der Herr so geben kann, ist, weil er bereit war zuvor, den allerhöchsten Preis zu bezahlen, den es überhaupt gibt. Ja, jetzt tun wir weiter da, weil spannend wird, wie reagieren denn jetzt die Ersten? Wir wissen es ja schon, sie murren. Weil, was ganz natürlich ist, die haben ja gesehen, was die anderen kriegen. Und wo die Ersten einen Denar bekommen haben, wäre es wirklich natürlich, dass die zum Rechnen anfangen und sagen, ein Denar pro Stunde. Wir brauchen 2 Wochen nicht mehr arbeiten, so ungefähr. Und so gehen sie hin zur Lohnauszahlung und kriegen sie auch einen Denar. Und dann schreien sie, das ist unfair. Und der Hausherr, wie tut der? Der weist sie streng zurecht. Er sagt, ich nehme euch nichts weg. Ihr bekommt genau das, was vereinbart war. Wir haben miteinander geredet. Ihr habt gesagt, wie viel ihr wollt. Das haben wir uns ausgemacht. Das kriegt ihr jetzt. Und er schaut in ihr Herz, dieser Hausherr, und sagt, ja, ihr seid neidig. Ihr seid neidig auf die, die zu spät gekommen sind und auch das bekommen haben. Weil sicher, Anspruch auf ein Geschenk haben sie nicht. Aber ich kann das doch machen. Und er sagt ihm, ich gebe das her, was mir gehört. Und das, was ich herschenke, vermindert das, was du bekommst, überhaupt nicht. Wir sehen aber, der Herr konstruiert diese Begebenheit ja so, dass er da diese Reaktion zeigt. Und warum will er diese Reaktion zeigen? Erinnern wir uns zurück, es geht um die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Und wir sehen am Denken des reichen Jünglings und am Denken der Jünger, dass sie gleich denken. Nämlich, die guten Werke müssen die schlechten Werke überwiegen, dann werde ich ins Reich der Himmel kommen können. Und der Herr gibt da zur Erklärung jetzt eben dieses Beispiel. Schauen wir uns aber nochmal die menschliche Reaktion an. rein von dieser Situation im Weinberg. Warum murren die Leute? Sie vergleichen ihre Leistung mit der Leistung von den zuletzt Eingestellten und das finden sie eben nicht richtig, weil sie zu wenig berücksichtigen, dass der Weinbergbesitzer einfach schenkt. Das ist zwar verbunden mit dem, dass sich die rufen haben lassen, wenn sie am Marktplatz blieben werden und gesagt hätten, 17 Uhr, die halbe Stunde, was noch ausgeht, bis wir im Weinberg sein und alles, ich gehe gar nicht mit. Hätten sie das nicht bekommen. Das heißt, sie haben sich rufen lassen und dann schenkt der Herr. Und damit man das noch, ich denke, also wirklich noch tiefer verstehen, ist da ein bisschen ein Schlüssel in dem Wort Freund. Das ist ein bestimmtes griechisches Wort für Freund, das da verwendet wird. Ich kann nicht Griechisch, aber die gescheiten Kommentare finde ich da sehr hilfreich. Und dieses griechische Wort für Freund wird noch weitere zwei Male bei Matthäus verwendet. Und zwar beide Male, macht euch selber ein Bild jetzt, was sagt es über den Menschen, den der Herr da mit Freund bezeichnet? Und ich meine, das Freund ist nicht sarkastisch vom Herrn gemeint, sondern ist immer noch ein Angebot, auf das der Angeredete reagieren könnte. In Matthäus 22, Vers 12, kommt es vor für den Mann, der drinnen ist beim Hochzeitsmahl und kein hochzeitliches Kleid anhat. Und für die, die das nicht so geläufig haben, der König ladet ein zur Hochzeit und es war damals üblich, dass wenn man zur Hochzeit hinkam, vom König ein Gewand bekommen hat, damit man bei der Hochzeit schön ausschaut. Und der ist da jetzt drin, hat das Gewand nicht angezogen, vom König, König Sieden, und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Und wir wissen, wie es dann weitergeht mit dem, das geht nicht gut aus. Und das zweite Mal, was verwendet wird dann, das letzte Mal, weil unsere Stelle ist ja das erste Mal. Das letzte Mal wird es in Matthäus 26, Vers 50 verwendet für Judas, wo er den Herrn mit einem Kuss begrüßt, damit die Soldaten ihn erkennen sollen und verhaften können. Und der Herr sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Ja, und diese Verwendung des Wortes, also dieses gleiche Wort verwendet er da für den, der das nicht erkennt, dass der Weinbergbesitzer schenkt, sondern der nur noch Verdienst geht. Und das ist unfair. Man kann also sagen, der Weinbergbesitzer ist absolut gerecht und unerwartet großzügig. Ja, und so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, sagt der Herr dort zum Schluss von seinem Gleichnis. Und schauen wir das nochmal genau. Wie werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte? Ich habe das schon erläutert. Die Jünger und der reiche Jüngling und überhaupt die allermeisten Juden damals haben das nur so gesehen, was muss ich tun, damit ich in das Reich Gottes komme Und das heißt, sie haben gemeint, dass man das Reich Gottes von sich aus mit Tun bekommen könnte. Und der Herr hat ihnen aber schon gesagt gehabt, da in dieser Begebenheit, dass kein Mensch so gut ist oder so gute Werke tun kann, dass er in das Reich Gottes kommen könnte durch seine Werke. Ja, das ist was, wo Gott was tun muss und der Mensch nur nehmen kann. Ja, wie werden Erste Letzte? Indem sie nicht unterscheiden zwischen Lohn für Werke, den es sehr wohl gibt. Das sagt ja der Herr ganz deutlich. Jawohl, es gibt Lohn für das, was wir im Vertrauen auf den Herrn tun. Es kommt dabei sehr auf die Herzenshaltung an, weil es gibt da ja leider diese sehr unselige Auslegung. Spende 1.000 Dollar in mein Werk, der Herr verspricht da, du kriegst 100.000 zurück. Ja, aber es geht um das, was wir um des Herrn willen tun. Und da ist es dann leider nicht erfüllt, meistens, das Kriterium. Ja, es gibt Lohn, aber das Entscheidende ist das ewige Leben. Und das kann man nicht verdienen. Es ist ein Erbe, ein völlig unverdientes Geschenk, kein Lohn. Und alle, die dieses Geschenk annehmen, haben das gleiche ewige Leben, unabhängig von ihrer Leistung. Also es gibt nicht dann mehr Lebendigen im Himmel und dann weniger Lebendigen. Es ist zwar so, der Lohn ist unterschiedlich, das heißt, die Stellung und die Aufgabe, das ist unterschiedlich von verschiedenen Leuten im Reich Gottes im Himmel dann. Aber das Leben aus dem Herrn, genau dieses Leben, das die Gemeinschaft mit dem Herrn darstellt, das hat der Kleinste ganz gleich wie der Größte. Ja, und wenn jemand meint, vor Gott aufgrund seiner frommen Werke bestehen zu können, oder auch, wenn er überzeugt ist, die frommen Werke sind zwar nicht hinreichend, aber notwendig. Das heißt, in der Weise, ich muss sie haben, damit sie bei der Errettung mitwirken. Nicht als Zeichen fürs Errettetsein, sondern als Wirkmittel, ist ein Problem. Weil derjenige nicht erkennt, dass er gar nichts bringen kann und nur nehmen kann vom Herrn das ewige Leben. Wenn jemand die Beziehung zum Herrn auf Basis seiner guten Werke sieht, dann wird er Letzter sein. So toll er vielleicht jetzt auch bei uns Menschen ausgeschaut hat. Und das Schlimme ist, dass der Herr sagt, viele. Viele, die jetzt als groß gelten oder sich als groß sehen vielleicht auch, werden im Reich Gottes klein sein, wenn sie überhaupt hineinkommen. Weil, wie man sieht, das letzte Sein beinhaltet, ich denke, auch das, dass man nicht drin ist. Ja, wir kommen zum Schluss. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir? Der Amanda hat in der Firma echte Ungerechtigkeit erlebt. Ja, bei Menschen ist das so. Bei Gott aber ist absolute Gerechtigkeit und gleichzeitig überfließende Gnade. Dieser Weinbergbesitzer, der ein Bild auf Gott ist, ist barmherzig, großzügig, freigebig. Er wird belohnen, aber vor allem wird er das schenken, was wir nie erarbeiten könnten. Jedem, der auf seinem Weg das Angebot annimmt, das er herlegt. Jeder, der den Herrn Jesus Christus als seinen Retter und Herrn annimmt, und es gibt keinen anderen Weg, bekommt das ewige Leben als Erbe, als Geschenk, unverdient, unverdienbar, unabhängig davon, wie lang oder kurz er gedient hat. Und durch dieses unverdient geschenkte Leben aus Gott in uns, sind wir dann befähigt, wirklich gute Werke zu tun. Aber die guten Werke sind nicht die Ursache fürs Leben, sondern die Auswirkung. Ja, was bleibt uns jetzt zu tun? Dass wir einfach das nochmal uns vor Augen halten. Jeder Mensch von Haus aus ist zum ewigen Verderben unterwegs. Jeder von uns war das auch. Zur Hölle. Gott will aber nicht, dass ein Mensch in die Hölle muss. Und daher bietet er die Rettung an. Und dass er das Ganze so erklärt, ist ein Baustein mit dazu, dass wir das verstehen, wie wird ein Mensch gerettet. So wird er gerettet, dass er den Rettungsweg annimmt, den der Herr anbietet, der angeboten ist in Jesus Christus. Er schenkt uns seine vollkommen reinen Kleider und zieht sich unsere von der Sünde völlig besudelten Kleider an. Und daher wollen wir dankbar sein vor allem, dass der Herr uns das ewige Leben geschenkt hat, bei ihm, für immer. Und wollen darauf achten, dass wir nie denken, wir würden es auch nur im geringsten Ansatz irgendwie verdienen, weil ich ja wirklich besser bin, als wie wenn ich da in der Gemeinde so mal umschaue und da finde ich ein oder zwei, wo ich mich überlegen fühle. Schauen wir, dass wir immer tiefer die Gnade unseres Herrn und unsere Erlösungsbedürftigkeit erkennen, die wir die ganze Zeit haben. Er hat uns erlöst, aber unsere Erlösungsbedürftigkeit, also das, dass uns Sünden vergeben werden, das bleibt jeden Tag bestehen. Und die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, nur die sich erinnern an die Andrewsche Schere, je mehr wir die Gnade Gottes erkennen, je mehr wir erkennen, wie verloren wir sind, das ist ein Strahl nach unten. Und wie, obwohl wir dem Herrn gehören, wir noch immer sehr viel Potenzial sehen, ihn zu lieben. Und je mehr wir ihn kennen, desto mehr Potenzial sehen wir, wo wir nicht seinem Maßstab genügen. Desto mehr, und das ist der Strahl nach oben, erkennen wir seine Gnade. Und das geht so auseinander. Und je reifer wir werden im Christenleben, desto mehr erkennen wir unsere Erlösungsbedürftigkeit und nehmen sie dankbar vom Herrn jeden Tag neu an, was er uns geschenkt hat. Ja, wie kann man jetzt anders reagieren, als ihn zu preisen, ihn zu bewundern und ihm zu folgen? Und ihn preisen können wir jetzt mit Gebeten und dann in dem Lied oder den Liedern. Und ihm zu folgen, das wollen wir jeden Tag neu üben im täglichen Leben.